Stellt euch vor, man hätte entdeckt, plötzlich von einem Tag sozusagen auf den anderen, dass eure Schwester, die euch ja schon immer etwas merkwürdig vorkam, in Wirklichkeit ein Genie ist und demnächst den Nobelpreis kriegen wird. Stellt euch vor, euer Bruder, den ihr zwar einerseits cool fandet, aber der euch manchmal auch ganz schön genervt hat mit seiner Bestimmtheit, wird plötzlich zum Bundeskanzler gewählt. Schon das, und das sind ja sozusagen ganz normale Schicksale, ist, glaube ich, innerhalb von Geschwistern nicht so super einfach. Denn man kennt ja den Bruder und die Schwester noch, wie sie genau wie wir am Tisch der Eltern gesessen haben, wie sie auch mal ausgeschimpft wurden oder einige lang gekriegt haben, wie sie ihr Zimmer nicht aufgeräumt haben oder rumgenervt haben und solche Dinge. Geschwister sind die, die sehr irdisch über die höchsten Menschen Auskunft geben können. Wie ist es wohl festzustellen, dass dein Bruder der Retter der Welt ist, der Erlöser, die einzige Hoffnung für ganz Israel? Mit dem du an einem Tisch gesessen hast, mit dem du gespielt und rumgealbert hast, der einfach immer nur dein großer Bruder war. Okay, die 3 Jahre, wo er seine Bestimmung entdeckt hatte, waren schon nicht einfach für dich. Und du konntest das nicht glauben, dass ausgerechnet er berufen sein sollte. Im Gegenteil, du warst eher um Sorge, schon wegen Mama, dass der mal wieder eingefangen werden muss, dass der sich wieder mal normalisiert und ein bisschen runterkommt. Ungefähr das war das Gefühl von Jakobus, bevor Jesus auferstanden ist. Jakobus wird von den Aposteln und von allen, von denen wir sonst Briefe oder Zeugnisse haben, mit dem Beinamen der Bruder des Herrn bedacht. Und das ist allein schon deshalb wichtig, weil Jakobus, so ähnlich wie Hannes oder Kevin oder Helmut oder so zu bestimmten Generationen Namen, der war schon relativ häufig. Also musste man die Jakobusse auseinanderhalten. Wir wissen, es gibt den sogenannten kleinen und großen oder jüngeren und älteren Jakobus und es gibt eben den Jakobus, der Bruder des Herrn ist. Und interessanterweise hatte er noch einen anderen Beinamen, nämlich Jakobus der Gerechte. Und dieser ist ihm nicht von den Jüngern und also von den frühen Christen verliehen worden, sondern hauptsächlich von seinen jüdischen Zeitgenossen. Also merkt man, dass es schon ein bisschen eine besondere Familie, ein Messias und ein, der den Beinamen der Gerechte hat, ist schon eine große Trefferzahl. Und dieser Jakobus der Gerechte oder der Bruder des Herrn ist nach relativ einkenniger oder einhelliger Meinung der Autor des Briefes, über den wir jetzt in den nächsten 3 Wochen, 4 Wochen abschnittsweise zumindest erstmal das erste Kapitel nachdenken wollen. Und das finde ich einfach spannend, denn wie verschieden sie auch in ihrem Temperament und sonst in ihrer Persönlichkeit sein mögen, oder gewesen sind, sie haben eben dieses gemeinsame Elternhaus. Sie haben abends beim Einschlafen die gleichen Liedchen von Maria gesungen bekommen. Sie haben vom gleichen Vater ab und zu vielleicht mal zu hören gekriegt, noch ein Wort und dann ist Schluss. Aber sie haben auch von diesem Vater gelernt, wie man etwas zusammenbaut, wie man etwas reparieren kann, wie man schnell etwas erfasst. 4 Brüder waren sie und der Jakobus war der Älteste zusätzlich zu Jesus im Haus. Und wie gesagt, dieser Jakobus war zunächst ziemlich skeptisch, was die Berufung von Jesus zum Messias bedeutete. Was die beiden auf jeden Fall verband, war eine leidenschaftliche Liebe und ein Einsatz für Israel, für das Judentum und für Yahweh. Also das hatten beide gemeinsam. Das war das, worum es in ihrem Leben ging, worum sie sich beschäftigt haben. Jakobus ist im Gegensatz zu den anderen Brüdern, von denen wir es nicht wissen, ausdrücklich hat sich bekehrt. Und zwar in der Zeit der 40 Tage, wo Jesus noch auf der Erde war. Also praktisch mit der Auferstehung hat er verstanden, ah, da ist doch ganz was anderes. Es ist eben doch nicht nur mein nerviger oder mein schwieriger oder mein merkwürdiger Bruder. Es ist noch eine ganz andere Dimension in ihm. Und das hat ihn nach und nach in den Glauben so hineinwachsen lassen, dass er später, als Petrus aus Jerusalem geflohen ist, eine der Säulen der Gemeinde in Jerusalem war. 4 gab's, er war einer davon. Und er war ein eifriger Mann, er war ein Mann, der wirklich Hingabe gelebt hat. Er war ein sogenannter Nasiräer. Nasiräer waren die, die sagten, kein Alkohol mehr, kein Bartschneiden mehr, bestimmte Dinge im Haare schneiden nicht mehr. Ich opfere das alles, weil ich mich Gott hingebe. Ich bin bereit, das alles einzusetzen, wenn doch nur Gott unser Volk errettet, wenn doch nur die Erlösung, zunächst hat er bestimmt gedacht, seines Volkes kommt. Und er war einer, der auch noch als Mitglied der Gemeinde in Jerusalem jeden Tag in den Tempel ging und dort auch laut und auf Knien Gott darum gebeten hat, sein Volk zu retten und diese Wahrheit in ihm aufstehen zu lassen. Darum genoss er auch unter den Pharisäern vor allem, aber auch unter den Sadduzäern und unter anderen jüdischen Richtungen ein hohes Ansehen, eben dieser Beiname, Jakobus der Gerechte. Und das gipfelte dann darin, dass sie eines Tages sagten, bei einem Passafest, als sich sozusagen diese kleine Gruppe der Christen stark und stark und stark vermehrte und gerade in Jerusalem stark vermehrte und sie wahrscheinlich sogar so die 8.000, 9.000 Grenze schon schrappten, da wurden das Establishment vom Tempel dann doch allmählich ein wenig unruhig und sagten, also was ist denn das, wieso kriegen wir denn das nicht in den Griff, und haben den Jakobus gebeten, kannst du nicht mal, wenn Passah ist, also wenn oder beim Pessachfest ist, auf den Zinnen des Tempels dich hinstellen und mal ein paar klärende Worte zu Jesus und zum Passafest und so weiter sagen und erklären, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Man sollte ja meinen, dass Jakobus gesagt hätte, nee, mache ich nicht, weil das glaubte er ja inzwischen. Aber er willigt ein und er soll eben das besonders erklären, weil die vor allem die Sadduzäer haben Angst. Sie wissen, bei dem Fest kommen Juden aus ganz Europa zusammen. Und wenn die alle diese Nachricht von Jesus Christus hören und dass da sowas ganz anderes jetzt aufgebrochen ist und so, dann breitet sich das natürlich aus. Die sind ja auch nicht doof gewesen. Die konnten auch eins und eins zusammenzählen. Und darum wollten sie sozusagen sowohl die Christen, die in der Stadt waren, als vor allen Dingen die Pilger sozusagen einfangen und sagen, erklär mal, dass das mit Jesus alles nicht so ganz so ist. Wir merken daran, und das ist das Spannende, wie die Geschichte der Gemeinde in Jerusalem noch im Fluss ist. Da sind eben Christen, die vielleicht früher mal Heiden waren sehr wenige. Es sind Judenchristen da, also Christen, Menschen, die als Juden ihren Glauben verstanden haben und erkannt haben, wer Christus ist, aber natürlich in ihrem bisherigen Glauben leben. Die haben nicht alles über Bord geworfen und gesagt, das ist alles falsch, sondern sie haben sozusagen Christus da reingebaut und haben gedacht, das ist die Erfüllung dessen, was ich bisher immer geglaubt habe. Und natürlich gab es auch Leute, die sagten, also ich weiß noch nicht ganz genau, was ich von Jesus halte. Aber diese Freunde des neuen Weges sind nett, die sind freundlich, die sind liebevoll, da geht was ab, ich gehe da hin und besuche das. Also es war eine nicht homogene Gruppe, die haben nicht alle ein Bekenntnis gehabt und Konfirmandenunterricht gehabt und wussten alle, was sie glauben. Und der Jakobus hat die Chuzpe, stellt sich auf die Zinne und sagt, er möchte mal einige klärende Worte zu Jesus Christus sagen. Und hält eine Mordspredigt, wo er natürlich genau das Gegenteil von dem sagt, was das jüdische Establishment gerne wollte. Und natürlich sind die, wie man rein menschlich sagen musste, sauer und sagen, wie kannst du nur, lass das, halt den Mund. Und sie schmeißen ihn die Zinne runter, er überlebt das sogar, aber sie sind so im Brass, dass sie ihn steinigen. Darum gilt Jakobus der Gerechte auch als Märtyrer. So viel zu seinem Leben. Wo wir ihn auch noch sehr erfahren, ist, wo er die Leitung vom Apostelkonzil hat. Es gab ja eine Auseinandersetzung, wie gehen wir denn jetzt damit um, dass es Christen gibt, die keinen Schimmer haben, was Judentum ist, und dass es Judenchristen gibt, die eigentlich zu 90% Juden sind und 10% Christen. Und dazwischen gibt es ja noch ganz viel anderes. Wie machen wir denn das? Wie können wir zusammen leben? Wie sollen wir denn das Gesetz erfüllen? Und es spricht für den Jakobus, dass er ganz vernünftige, ruhige, verbindende Vorschläge macht. Ihm kommt es darauf an, einzubinden, zu erhalten und einen Weg zu finden, wie die Gemeinde miteinander leben kann. Und das Apostelkonzil geht zu einem hohen Prozentsatz auf die Vorschläge und die freundlichen, verbindenden Verhandlungen, die der Jakobus offensichtlich geführt hat. Den Weg zu finden, wie man leben kann, das ist das Thema von dem Brief, den er jetzt schreibt. Das ist ein Rundschreiben, das heißt, es soll in den Gemeinden weitergegeben werden. Darum gibt es auch nicht das eine große Thema, sondern viele kleine Punkte, die beschreiben, wenn du mit Jesus Christus leben willst, wenn du als Christ leben willst, dann musst du dich um das und das und das kümmern. 5 kurze Punkte. Freude zuvor. Ich ärgere mich ein bisschen, dass auch in den modernen Übersetzungen dieser Gruß, den er hier bringt, nicht wörtlich übersetzt ist. Das heißt in vielen Übersetzungen nur seid gegrüßt. Es heißt aber Freude zuvor, ein ganz bewusster Gruß, der hier benutzt ist. Ihr sollt das zur Grundlage machen. Bevor ich überhaupt irgendwas anderes sage, geht es darum, dass wir uns freuen, dass Gott uns liebt, dass wir uns freuen, dass wir in seinem Namen zusammen sind, dass wir uns freuen, dass wir ein Leben aus ihm führen können. Zweites, Versuchungen sind normal und bewirken Geduld und die Reifung des Menschen und des Christen. Das sagt mir, dass im Hause Jesus durchhalten und tapfer sein nicht unbedingt ein Thema war, aber ein Vorbild, etwas, was man einfach sehen konnte. Da hat man nicht sich großartig vertieft und sagt, was geht's mir jetzt auch? Und man fühlte seinen geistlichen und anderen Puls, sondern man hat gesagt, Belastung, Bedrängung, Schwierigkeiten, Herausforderungen, das ist nicht etwas sozusagen, wo ich falsch bin, sondern wenn das durch meinen Glauben kommt, dann ist es genau richtig, weil es mich prüft, weil es mich stärkt, weil es mir zeigt, ich kann meinen Weg weitergehen. Aber dass man das einsieht, Punkt 3, ist Weisheit. Ein Durchblick auch durch das eigene Leben, durch das eigene Schicksal. Und das ist ja, wenn man in Not ist, fast noch das Schlimmste. Also eine ganz akute Not ist dann, da muss man was tun und alles okay. Aber wenn man zum Beispiel lange krank ist, wenn man eine schwierige Ehe hat, wenn man ein Kind hat, was scheinbar zu missraten scheint, wenn man in einer Situation lebt, aus der man nicht herauskommt, dann ist ja das fast Bitterste, dass man sagt, ich verstehe das nicht. Was will denn Gott mir damit sagen? Warum ist das denn so? Das heißt, es fehlt uns die Weisheit, es fehlt uns die Einsicht, diese Durchsicht durch unser eigenes Schicksal. Wir verlangen danach und wir sehnen uns danach und sagen, ich möchte begreifen, was das mit meinem Leben ist. Aber es passiert nicht immer oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und da, dritter Punkt ist eben, man kann Gott bitten. Und das zeigt mir, dass Jakobus und Jesus beide ein positives Gottesbild haben. Im Hause Jesus oder im Hause Maria und Josef ist positiv von Gott gedacht worden. Das haben die ihren Kindern ganz, ganz früh eingeimpft. Diese Haltung, die sie hatten, dass man etwas Gutes von Gott erwarten darf, dass man ihm vertrauen darf, dass man ihn mit den eigenen Kleinigkeiten belangen darf, dass man in allen Fragen und Bitten zu ihm kommen kann und dass das nie leer zurückkommt, sondern dass Gott gerne gibt und dass Gott von Herzen gibt und dass Gott uns gerne beschenkt. Das ist etwas, was die beide offenbar ganz tief verstanden haben und weitertragen. Davon profitieren wir ja heute. Stellt euch vor, Jesus hätte ein ganz finsteres Gottesbild vermittelt bekommen als Kind. Fürchte dich nur und sei bloß ängstlich und sonst was. Das hat es auch gegeben. Wie viel strenger, wie viel erschreckender, wie viel furchtbarer wäre das Evangelium geworden. Vierter Punkt, entscheidend ist aber das Vertrauen. Auch da sind die Brüder beide, finde ich, ziemlich eng zusammen. Oder man kann vielleicht sagen, dass Jakobus das von seinem Bruder zutiefst verstanden hat. Glaube ist Beziehung. Glaube ist das Band, das uns mit Gott verbindet. Es ist nicht das Können von vielen klugen Sätzen. Es ist nicht das krampfhafte Festhalten an irgendwelchen unsinnigen Bestimmungen. Es ist nicht sozusagen der geistliche Klimmzug, dass man sich quält und noch eine Schippe drauflegt. Sondern es ist die Beziehung, es ist das Leben in einer Verbindung. Natürlich heißt das dann, dass ich bete, dass ich in der Bibel lese oder dass ich versuche, wenn ich nicht so ein Leser bin, dann mir das eben als Hörbuch anzuhören oder sonst was. Dass ich in dieser Welt Gottes lebe. Und natürlich heißt es auch, und das kriegen wir dann irgendwann mal später, wenn es das nächste Kapitel im Jakobusbrief ist, dass Jakobus sagt, ja, reden ist schön, aber tun wäre auch ganz gut. Aber das alles funktioniert deshalb, weil wir an etwas glauben, weil wir eine Bindung haben, weil wir eine Beziehung haben, weil wir vertrauen mit unserer ganzen Persönlichkeit. Übrigens ist hier ja ein kleiner Stich an den Kollegen drin. Petrus, Jakobus, Paulus, Barnabas waren so die vier Säulen der frühen Gemeinde. Petrus. Wenn einer zweifelt, dann ist er wie auf einer Meereswoge. Fällt euch was auf? Und er weht hin und her. Das ist eine ganz klare Anspielung darauf, dass Petrus nicht immer so voller Vertrauen war und dass er auf dem See Genezareth plötzlich sehr viel Angst hatte. Und immerhin war Petrus mutig genug, diese Geschichte zu erzählen. Fünfter Punkt. Was kann man noch ablesen aus dem Hause Maria, Josef oder Jesus? Beide sind sich einig. Reichtum bildet keine Sicherheit. Überhaupt alle selbstgemachte Sicherheit ist nichts, wenn die Verhältnisse sich plötzlich ändern. Vielleicht gab es ein einschneidendes Erlebnis, was beide noch in Erinnerung hatten, was das auch zutiefst geprägt hat. Der Vater ist früh gestorben. Möglich, dass die Familie plötzlich vor einem riesigen Ruin stand. Überhaupt war die Familie Josef und Maria zwar eine, wie ich finde, gute Familie, aber nicht finanziell von Erfolg gekrönt. Also wir gehen eher davon aus, dass sie vielleicht nicht zu den ganz Armen gehörten, aber wirklich ganz unterster Mittelstand. Und solche Leute fühlen sich immer bedroht und haben immer das Gefühl, oh, hoffentlich reicht's. Also das eine war ihnen ganz klar, wir sind nicht reich. Wir gehören eher zu den Ärmeren. Und das ist auch eine kluge Formulierung, eine kluge Sicht hier. Wer arm ist, steht am Rand. Wer arm ist, kann nicht sozusagen eine Position behaupten. Wer arm ist, muss kämpfen, dass er sozusagen vorkommt. Eine Lebenserfahrung, die beide haben. Nicht nur von anderen, sondern aus der eigenen Biografie. Aber das ist nicht, dass sie das dann sagen, ach, wir hatten es schwer als Kinder oder wir hatten eine schwere Kindheit und wir hatten ja nichts oder so. Sondern sie wenden das und sagen, dennoch oder gerade deshalb sind wir angesehen. Gerade deshalb sieht Gott uns. Gerade deshalb kann uns Gott erheben, weil er uns aus unserer Armut heraushebt. Ein ganz tiefes Vertrauen darin, dass Armut nicht sozusagen irgendwie eine Fehlschaltung des Lebens ist, sondern eine Berufung, etwas ganz Konkretes, wo Gott etwas draus macht. Und natürlich auch beide. Und hier hören wir ja Jesus schon raus, dass er sagt, wer der Erste bei euch sein will, der soll mal alle anderen bedienen. Und wer Chef sein will, der soll sich mal zum Kleinsten machen. Die Umkehrung und den, den ihr für am wenigsten haltet, den bringt mal gut raus. Den bringt mal nach vorn. Die Umkehrung dessen, was in der Welt so die normale Wertung ist. Wir hören hier aus den Jakobus im Grunde die Worte seines Bruders Jesus. Zusammenfassend vom ersten Teil des ersten Kapitels: Du kannst dein Leben als Christ bestehen, wenn du ihm vertraust. Es ist nicht leicht, aber halte durch. Schwierigkeiten sind normal und eigentlich etwas Gutes. Die größte Versuchung ist Hochmut, sich ohne Gott sicher zu fühlen und selbst in Sicherheit bringen zu wollen. Strebe stattdessen ein Leben aus Gott, aus der Weisheit an. Er ist bei dir. Er wird dir alles schenken, denn er liebt dich. Amen.